Guten Morgen, liebe Gemeinde.
Das ist so schön, dass ihr kommt und auch einer Predigt lauscht und den Text der Bibel mit uns lest. Und das macht uns so gesund und stabil. Wir stehen vielleicht miteinander jetzt schon auf und ich lese den Text für heute. 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis Vers 11. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Amen. Nehmt Platz, ihr lieben Geschwister, und entspannt euch. Und wir gehen zu der Botschaft Gottes. Paulus hatte den Thessalonichern in den Versen davor, also im 4. Kapitel, das war ja dann auch unsere letzte Predigt zu Thessalonicher, die Wiederkunft des Herrn geschildert. Ihr seht das ja auch, wenn ihr eure Bibel habt nochmal, und ihr erinnert euch auch. Und er hat uns gesagt, dass wenn Jesus kommt, die Toten auferstehen und dass die Gläubigen allesamt entrückt werden, die Lebenden und die Toten. Und sie werden allezeit beim Herrn sein. Und dann schreibt er so, tröstet euch nun mit diesen Worten. Der Tag des Herrn ist für Christen also kein Schrecken, sondern ein großer Trost. In unserem heutigen Abschnitt nun zeigt Paulus, wie wir als Christen im Licht der Wiederkunft Jesu nun praktisch leben sollen. Welche Auswirkung die Botschaft von der Ankunft Christi auf unser praktisches Leben haben soll. Darum geht es im Wesentlichen in dieser Abhandlung. Es gab damals wie heute Leute, die fragten nicht, wie beeinflusst die Wahrheit von der Wiederkunft Christi mein Leben und meine Heiligung und mein Streben nach Gottseligkeit, sondern sie verstehen die Wiederkunft Jesu in der Weise, dass sie sie zum Objekt von Spekulation machen. Die meinten, die Wiederkunft Jesu sei da, Kalkulationen und Berechnungen anstellen zu müssen, wann der Tag denn nun sein könnte. Und sie liegen auf der Lauer und wollen nun immer rausfinden, wie ist es jetzt? Was ist das für ein Zeichen und das für ein Zeichen? Aha, jetzt, ja, nein, vielleicht nicht, doch, doch. Und deswegen fängt Paulus das fünfte Kapitel mit diesen Worten an. Also von den Zeiten und Zeitpunkten braucht man euch nicht zu schreiben. Das interessiert nicht. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Damit sagt Paulus klipp und klar, dass irgendwelche Vorhersagen völlig überflüssig sind. Denn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Dieses Bild hat Jesus selbst gebraucht in Matthäus 24. Und auch Petrus sagt es wörtlich in 2. Petrus 3,10, genau wie Paulus hier bei uns. Ein Dieb sendet vorher kein Warnschreiben, in dem es heißt, Achtung, ich komme in der Nacht an dem und dem zwischen circa 2 und 3 Uhr durch die Hintertür. Habt ihr sowas schon mal gehört? Der Überraschungseffekt ist das, was der Dieb braucht. Und den sucht er. Kein Räuber kündigt sich an, sondern er kommt plötzlich. Und deshalb sind Erwägungen, wann er genau kommt, sind fehl am Platz. Allerdings macht Paulus hier einen sehr wichtigen Unterschied zwischen den Gläubigen und Ungläubigen. Am Bild des Diebes in der Nacht können wir sehr gut diese zwei Gruppen festmachen. Es gibt Leute, die sagen sich, bei mir wird schon kein Einbruch geschehen. In unserer Gegend habe ich noch nie was von Dieben gehört. Das ist lange her, letztes Jahrhundert haben sie bei meinen Großeltern mal eingebrochen. Nee, wir leben in anderen Zeiten. Das ist doch Blödsinn. Paulus schreibt von solchen in Bezug auf Jesu überraschende Wiederkunft in Vers 3. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede, Friede, der Dieb kommt gar nicht. Den gibt es gar nicht. Jesus kommt nicht wieder. Das glauben wir nicht. Dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Gottlose Menschen haben die Art, bezogen auf Glauben und Gott und Evangelium, sorglos in den Tag zu leben. Und sich um den Dieb nicht zu scheren. Und sie werden kalt erwischt. Das ist, was Paulus und Jesus und die Bibel bezüglich der nichtgläubigen Menschen sagt. Denn wörtlich sagt Paulus in unserem Vers 3, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Jesus schildert das lethargische Verhalten der Gottlosen in seinem Evangelium, Lukas 17 unter anderem. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte sie alle. Bon. Und gerade so, sagt der Herr, wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Das ist die Sorglosigkeit der Welt. Und da möchte ich auch an dieser Stelle eine Warnung sogleich aussprechen an Menschen, die meinen, hör auf mit dem Gerede von der Wiederkunft Jesu. Der ist doch schon so lange nicht wiedergekommen. Und wie oft sollte er schon da gewesen sein? Hör auf damit. Ich lebe, wie es mir gefällt. Und die Bibel warnt dich und sagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, mit dem du nicht gerechnet hast. Und das Verderben wird sie vertilgen, wird sie erfassen. Was jetzt natürlich ins Auge sticht bei dieser Darlegung des Paulus, dass beim zweiten Kommen des Herrn nicht nur die Entrückung der Gotteskinder stattfindet, sondern dass zur gleichen Zeit die Gottlosen ins Verderben kommen, am selben Tag. In Kapitel 4 hat er lediglich von den Gläubigen, die in Christus Verstorbenen, die auferstehen und mit den Gläubigen, die noch leben, entrückt werden. Das war Kapitel 4. Aber jetzt beschäftigt er sich, was an diesem Tage des Herrn mit den Ungläubigen passiert. Es wird sie an dem Tag das Verderben ereilen. An demselben Tag. So wie die Auserwählten zur Herrlichkeit entrückt werden, so werden die Gottlosen parallel in die Verdammnis gehen. Wenn Jesus wiederkommt, werden die einen voll Freude die Entrückung erleben und die anderen das Grauen einer ewigen Katastrophe. Der Tag des Herrn hat also zwei Seiten. Eine für die Heiligen und eine für die Gottlosen. Wenn es für die einen heißt, beim Herrn zu sein für alle Zeit, heißt es von den anderen, dass sie zu den Bergen und Felsen sprechen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Der große Tag des Herrn ist gekommen. Wer kann bestehen? Dann schreien sie. Wir wissen, dass alle Geschlechter auf Erden an ihre Brust schlagen. Das haben wir ja gelernt. Wenn Jesus wiederkommt, die Entrückung ist kein geheimes Geschehen, sondern geschieht in aller Öffentlichkeit. Alle Welt, alle Geschlechter, alle Völker werden es sehen. Und sie werden selbst betroffen sein und werden rufen, ihr Berge fallt über uns. Sie wissen nicht mehr, wohin. Und sie können nicht entfliehen. So werden die Gottlosen die Entrückung erleben. Manche lehren, wie wir wissen, dass die Auferstehung und Entrückung der Gläubigen eine Sache sei und es danach ein sogenanntes tausendjähriges Reich gibt, bevor an dessen Ende die Nichtgläubigen zum Gericht auferstehen, dass zwischen der Auferstehung der Gläubigen und der Auferstehung der Gottlosen 1000 Jahre liegen. Wie man das in solche Texte, überhaupt in die Bibeltexte hinein interpretieren kann, ist mir ein großes Rätsel. Wie wir letztes Mal gesehen haben, ist weder im Alten Testament noch bei Jesus noch in den Briefen je die Rede von einem tausendjährigen Reich. Stattdessen lehren sie, dass die Auferstehung der Gläubigen und die Auferstehung der Nichtgläubigen zugleich geschehen. An demselben Tag, an dem die Gläubigen entrückt werden, wird die anderen, wie Paulus hier wörtlich schreibt in unserem Text nochmal, das Verderben sie plötzlich überfallen. Sie leben dann nicht 1000 Jahre weiter. Das betont, ich habe mir ein bisschen Zeit, oder möchte mir ein bisschen Zeit nehmen, euch das auch nahezubringen, auch anhand der Schrift. Paulus betont das auch in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher. Da schreibt er Kapitel 1, 6 bis 10, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe. Bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die nicht anerkennen, Gott nicht anerkennen, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Wann? An jenem Tag, wenn er kommen wird, um in seinen Heiligen verherrlicht zu werden. Dann geschieht's. Also an jenem Tag, wenn Jesus kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen, werden die anderen Strafe erleiden und ewiges Verderben. Und gleichermaßen sagt es der Herr auch in seinem Gleichnis vom Weizen und Unkraut. Und er erklärt, die Ernte ist das Ende der Weltzeit, an dem die Spreu vom Weizen getrennt wird. Der Tag des Herrn, der Tag seiner Wiederkunft, ist der Tag, an dem die Spreu vom Weizen getrennt wird. Der Weizen geht in die Scheunen und das Unkraut ins Feuer. Die Gottlosen erleben ihr Gericht und die Begnadeten werden leuchten wie die Sonne. Dass das Gericht über die Gerechten und über die Gottlosen gleichzeitig stattfinden wird, geht auch aus Matthäus 25 hervor. Ein gewaltiger Text, da behandelt das Jesus ausführlich. Hört mal, ich muss es euch vorlesen. Ihr könnt es mit aufschlagen. Matthäus 25, 31 bis 26. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden. Sie sind also beide da. Und wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das der Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Und sie werden in die ewige Strafe hineingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. Wir sehen, wenn Jesus wiederkommt, ist das der Tag der Gnade und der Tag des Gerichts. Auch in diesem Text finden wir keinen Hinweis auf ein zwischengeschobenes tausendjähriges Reich, sondern Jesus schildert uns den Tag des Herrn als ein Ereignis, an dem die Gerechten und Ungerechten, wie wir gesehen haben, ihren Lohn empfangen. In Johannes 5, um noch einen Nagel einzuschlagen, lehrt uns der Herr auch, dass am Tage der Auferstehung nicht nur die Gläubigen, sondern ebenfalls auch die Ungläubigen auferstehen werden. Schaut euch Johannes 5 an, 28 bis 29. Da sagt Jesus, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Wenn die Heiligen und Begnadeten auferstehen zum Leben, werden zur gleichen Zeit die Gottlosen auferstehen zum ewigen Gericht. Wenn Paulus an die Thessalonicher schreibt, dass bei der Erscheinung Christi die Heiligen auferstehen und zusammen mit den noch lebenden Gotteskindern entrückt werden und die anderen zugleich vom Verderben überfallen werden, dann ist seine Botschaft klar, liebe Gemeinde. Es gibt einen Tag des Herrn, an dem die einen aus den Gräbern zur Auferstehung des Lebens hervorgehen und die anderen zur Auferstehung des Gerichts. Und damit ist die Epoche der Zeit zu Ende. Die Geschichte der Menschheit auf dieser Erde ist vorbei. Die Zeitgeschichte ist zu Ende. Keine Zeit mehr, keine Jahre mehr, weder 10 noch 1000, sondern es ist das Ende aller Dinge gekommen. Und so dürfen wir das Ende dieser Welt verstehen. Wenn Christus wiederkommt, ist das Ende da. Das ist die Antwort, die Bibel auf die Frage der Jünger an Jesus, wann das Ende der Weltzeit sein wird. In diesem Zusammenhang kommt oft die Frage auf, wie es zusammenpasst, dass Jesus und auch die Apostel einerseits von bestimmten Endzeitzeichen sprechen und auf die wir dringend achten sollen. Und andererseits sagen sie uns, dass die Ankunft des Herrn plötzlich und unerwartet kommen wird. Ihr habt das bestimmt schon beim Lesen der Endzeittexte festgestellt. Da hilft uns meines Erachtens, was Paulus anhand einer schwangeren Frau zeigt. In Vers 3 bringt er das Bild einer schwangeren Frau. Auch Jesus spielt auf dieses Bild an, indem er von sogenannten Wehen spricht. Wehen der Endzeit, Matthäus 24, 8. Auf die von ihm erwähnten Zeichen bezogen, sagt er, dies alles ist der Anfang der Wehen. Ich bin jetzt also keine Mutter und bin Gott dankbar, dass meine Frau das für mich erledigt hat. Aber so viel habe ich mitbekommen, 3-mal in unserer Ehe, dass Wehen noch lange nicht die Geburt bedeuten müssen. Wehen zeigen den Fortschritt einer Schwangerschaft, aber bedeuten noch nicht die Geburt. Und Jesus warnt davor, dass wir uns bezüglich der Zeichen irreleiten lassen, dass der Tag des Herrn schon da sei, was er aber nicht ist. Wie können wir das für uns ganz praktisch verstehen? Die Zeichen der Endzeit ereignen sich in Wellen. Die Zeichen der Endzeit ereignen sich in Wehen, in Wellen, Schmerzwelle. Es gibt nicht einen Krieg, von dem sie ja sagen, jetzt kommt Jesus. Es gibt nicht ein Erdbeben, nun ist es soweit. Sondern Kriege und Naturkatastrophen und all die anderen Zeichen, von denen Jesus sprach, entwickeln sich als Prozess. Sie potenzieren sich. Niemals können wir sagen, jetzt ist es soweit. Unter Christen ist es sehr beliebt, den einen Antichristus herauszufinden. Ich hörte letztens eine Predigt im Internet irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ich her hatte, da war das Thema, wir sollen uns auf den Antichristen vorbereiten. So hieß die Überschrift der Predigt. Ich habe gedacht, da musst du mal reinhören, wie das passieren soll. In meiner Bibel steht nirgendwo, bereitet euch auf den Antichristen vor. Sondern in meiner Bibel steht, seid bereit, wenn Jesus plötzlich kommt. Immer bereit zu sein. In diesen Zeiten und in anderen Zeiten. In guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Bei uns ist mal eingebrochen worden. Und gar nicht von schlechten Eltern. Die haben uns unsere Terrassentür eingerammt. Und das war also eine ziemlich dumme Geschichte. Und dann hat die Polizei zu uns gesagt, ja, sie hätten besser aufpassen sollen, ihre Türen sind nicht gesichert. Es ist gut, wenn man grundsätzlich Vorbereitungen trifft. Christen wissen, er kommt. Und deswegen sind wir immer vorbereitet. Aber niemals können wir sagen, jetzt ist es soweit. Und der Christ ist es sehr beliebt, wie ich schon sagte, den einen Antichristus herauszufinden. Aber so wie ich die Bibel verstehe, gibt es nicht den einen Antichristen, sondern es gibt viele, die sich bis zum Vollmaß des Bösen hin abwechseln. Und das kulminiert sich. Deshalb schreibt Johannes in 1. Johannes 2, Vers 18 so sonnenklar, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und woran macht er das fest? Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Wir erkennen daran, dass es die letzte Stunde ist, dass es viele Antichristen gibt. Johannes erkennt also nicht an einem, sondern an den vielen Antichristen, dass es die letzte Stunde ist. Nero war bereits der Antichrist. Und wenn ihr wollt, Hitler auch und viele dazwischen. Aber noch nicht der Letzte. Niemand weiß, wer der Letzte sein wird. Ein Böser mag auftreten, wie vor ihm noch keiner gewesen ist, aber es mag nach ihm noch ein Schlimmerer folgen. Wir sollen also nicht auf punktuelle Ereignisse und Einzelfiguren schauen, sondern auf die Entwicklung. Versteht ihr, was ich damit ausdrücken will? Wir beißen uns fest. Das war, wie ich fand, in der Corona-Zeit hatten wir ja diese Diskussionen. Da gab es eine Endzeitmanie unter Christen. Jetzt, da ist er. Das ist nicht mehr lang. Jetzt, morgen, übermorgen. Und in der Gemeinde gab es großen Streit und Unruhe. Wenn wir doch Paulus gefolgt wären, es wird nüchtern sein. Da kommen wir gleich hin. Und die Welt dreht sich weiter. Vielleicht kommt die nächste Pandemie und ist 10-mal so schlimm. Wir wissen es nicht, aber wir sehen Entwicklungen. Wir sehen Prozesse, wie das Böse zunimmt. Wie die Bibel sagt, das Böse wird Überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Wir merken, es geht bergab. Die Zeit ist reif und immer reifer. Aber niemand kann sagen, jetzt ist der sogenannte neuralgische Punkt. Wir können den genauen Tag der Ernte nicht festmachen. Und deswegen gibt Jesus uns das wunderbare Bild vom Feigenbaum. Wenn der Feigenbaum saftig wird und anfängt, Blätter zu treiben, dann können wir ahnen, dass der Sommer nicht mehr weit ist. Nicht das Einzelereignis, sondern die Summe der Endzeitzeichen zeigt uns, wie reif diese Welt ist. Und alles in allem können wir heute in der Tat feststellen, sie ist sehr reif. Wir können sagen, der Herr ist nahe, aber den Tag seiner Wiederkunft kennen wir nicht. Welchen Schluss zieht Paulus aus dieser Darlegung? Welchen Schluss ziehen wir als Christen daraus? Das zeigt Paulus uns in den nun folgenden Versen unseres Textes, was unsere Aufgabe ist. Sein Fazit lautet nicht, werdet Endzeitspezialisten. Findet das Tier in der Offenbarung heraus und untersucht, ob wir vor der Trübsal oder nach einer Trübsal entrückt werden. Paulus sagt nicht, legt euch auf die Lauer und guckt, ob er nicht schon am Horizont auftaucht. Und sollte es eine Fata Morgana sein, dann guckt in die andere Richtung. Vielleicht kommt er von da.
Vielleicht ist der Antichristus der Papst und vielleicht ist das Gorbatschow und vielleicht ist das Mao Zedong und vielleicht ist das der und noch ein anderer. Und ich sage euch, es sind viele Antichristen. Und wir Christen sind nur damit beschäftigt, in einer Hysterie zu gucken, wo. Und Paulus sagt davon überhaupt nicht. Wie sagt er, wie wir Christen uns verhalten sollen in dieser Sache? Er schreibt davon, dass die Lehre vom kommenden Heiland Einfluss auf unser Heiligungsleben haben soll. Auf unser praktisches Leben als Christ. Er schreibt in Vers 4 bis 6, schaut noch mal rein. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr seid immer vorbereitet, ohne zu wissen, wann er kommt. Ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Die anderen werden vom Tag des Herrn wie von einem Dieb überfallen. Ihr Charakteristikum ist einfach, wie wir eingangs gesehen haben, wie Jesus es auch schilderte, einfach dahin zu leben wie die Zeitgenossen Noahs oder Lots. Sie lassen es sich gut gehen und fragen nicht nach Gott. Ihr Bauch ist ihr Gott und die Lust des Fleisches ihr Gottesdienst. Christen, die auf ihren Heiland warten, essen und trinken auch, das ist doch klar. Wir heiraten auch, herzlichen Glückwunsch all denen, die sich verloben. Und sie kaufen und verkaufen auch. Aber der Unterschied ist, darin besteht nicht die Erfüllung ihres Lebens. Ihr Leben ist in Gott gewurzelt, nicht Wohlstand und Karriere, Geld und Ruhm und Urlaub und was weiß ich alles, sondern Christus ist ihr Leben. Sie leben nicht im Dunkel der Sünde, sondern im Licht der Wahrheit und der Reinheit. Und deshalb in Vers 6, so lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Das ist die Art, wie Christen im Licht der Wiederkunft Christi leben. Nicht schlafen, sondern wachen, nüchtern sein. Schlafen meint, so zu leben, als gäbe es nie einen Tag des Gerichts. Schlafen meint geistliche und moralische Laxheit. Es erinnert an die törichten Jungfrauen, in deren Gefäßen kein Öl war. Ihr kennt dieses gewaltige Gleichnis. Die törichten Jungfrauen verschliefen es, vorbereitet zu sein. Sie träumten und dösten und merkten nicht den Ernst der Stunde. Bei Christen ist das nicht so. Sie sind nüchtern. Nüchtern sein meint, ein geheiligtes Leben zu führen. Und ich würde es am liebsten nochmal mit uns allen wiederholen. Nüchtern sein heißt, ein geheiligtes Leben führen. Geistlich und moralisch wachsam sein, wie die klugen Jungfrauen, voll darauf eingestellt, dass der Bräutigam kommt. Und einmal in 1. Korinther 16 fasst Paulus das mit diesen berühmten Worten zusammen. Wacht! Steht fest im Glauben, seid mannhaft und seid stark, lebt im festen Glauben. Das heißt, führt ein Gebetsleben. Lebt mit Gott, in Gemeinschaft mit ihm. Seid fest gegründet in Gottes Wort, seid männlich. Seid widerstandsfähige Christen, lasst euch nicht verführen von falschen Propheten und von der Welt und ihrer Lust. Nüchtern sein heißt stabil sein im Glauben. Jesus treu folgen in guten und in schweren Zeiten und keine Kompromisse machen mit der Finsternis. Wir sind nicht Kinder der Finsternis. Wir sind nicht wie die Betrunkenen in der Nacht, sondern wir leben am Tage. Wir sind Kinder des Lichts. Und das Licht ist Jesus. Und in seinem Licht wandeln wir. Und in seiner Wahrheit und in seinem Heil. Halleluja. Das ist vorbereitet sein auf den wiederkommenden Christus.
Lebt im festen Glauben, führt ein Gebetsleben, gegründet in Gottes Wort, widersteht dem Teufel und überwindet die Welt. Und zum Schluss unseres Abschnitts kommen noch diese wunderbaren Sätze. Hört mal von Vers 8. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan, das versteht er unter nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung. Da klingt Glaube, Liebe, Hoffnung. Merkt ihr? Glaube, Liebe, Hoffnung ist das Markenzeichen derer, die auf Jesus warten. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind die Kennzeichen eines auf Christi Kommen ausgerichteten Lebens. Bibelchristen dösen geistlich nicht vor sich hin. Sie machen sich aber auch nicht heiß wegen erschreckender Ereignisse, sondern sie leben im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung, ein zukunftsfrohes, gottvertrauendes Leben. Sie resignieren nicht angesichts dunkler Zeiten. Sie geraten nicht in Angstzustände, sie lassen den Kopf nicht hängen, sondern obwohl sie wissen, dass Christus morgen wiederkommen kann, pflanzen sie mit Luther heute noch ihr Apfelbäumchen. Auf den Heiland wartende Gotteskinder sind zukunftsorientierte Gotteskinder. Sie sagen nicht angesichts erschreckender Zeiten, Altersvorsorge ist nicht mehr nötig, Jesus kommt bald wieder. Deshalb höre ich schon mal auf zu arbeiten und Pläne zu schmieden. Ich heirate lieber nicht und setze auch besser keine Kinder mehr in diese böse Welt. Denn Jesus kommt wieder. Liebe Brüder und Schwestern, das ist eine völlig falsche Einstellung. Das gehört, das ist nicht das Zeichen eines Gotteskindes, das auf Jesus wartet. Nein, solange noch Odem in uns Christen ist, sagen wir Ja zum Leben und wir sagen Ja zu morgen und auch zu übermorgen, denn wir wissen nicht, wann der Herr kommt, noch nicht einmal er selber. In der Geschichte Neuenglands, um es vielleicht mit einem kleinen Beispiel abzurunden, dass es zeigen kann, was gemeint ist, in der Geschichte Neuenglands gibt es einen sogenannten Dark Day. Wir kennen den D-Day in der Normandie, aber in Neuengland, jener Provinz in Amerika, gab es einen Dark Day, einen sogenannten dunklen Tag. Es war am 19. Mai im Jahr 1780 ein weit entfernter Waldbrand, wie man später herausfand, hatte ungewöhnlich mächtige und dunkle Wolken über fast ganz Neuengland gebracht. Das Repräsentantenhaus war gerade versammelt und deren Teilnehmer, nicht wissend, was passiert war und woher das alles kam, waren zutiefst von der Finsternis erschrocken und dachten, das Ende der Welt sei da. Und darum forderten einige, die Sitzung sofort abzubrechen. Aber der Speaker des Parlaments, Abraham Davenport, kannte seine Bibel und sagte: Der Tag des Herrn mag da sein oder er mag nicht da sein. Wenn er nicht da ist, dann gibt es keinen Grund abzubrechen. Und wenn er da ist, dann möchte ich als einer gefunden werden, der seine Pflicht tut. Also bringt uns Kerzen, damit wir besser sehen können.
Wow! So leben wir!
Jesus sagt in Matthäus 24 und bringt das selber auf den Punkt. Was der Davenport gesagt hat, stammt von Jesus. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Und jetzt, glückselig ist jener Knecht,
den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Ich möchte, wenn Jesus kommt, dabei sein, meine Pflicht zu erfüllen. Ich möchte, wenn er da ist, Verantwortung übernehmen. Ich möchte nüchtern sein. Bereit sein, wenn er kommt. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Findet der Herr dich schlafend als einer, der sich in einer Art Endzeitmanie aus dem Leben zurückzieht? Oder findet er dich bei solchem Tun? Findet er sich bei der Arbeit, bei der Ausübung deiner Verantwortung, bei der Versorgung deiner Familie, bei der Förderung des Reiches Gottes in gehorsamer Nachfolge deines Herrn? So wollen wir auf Jesus warten. Und Paulus sagt zum Schluss, ermahnt einander und erbaut einander, wie ihr es auch tut. Und das wollen wir tun in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Jesus kommt wieder. Amen. Und wir sind bereit. Alle Zeit bereit. Wir leben mit dem Herrn, wir streben nach der Heiligung, wir suchen die Gottseligkeit, den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Wir leben als Jünger Christi in guten und schlechten Zeiten, was immer kommen wird. Wenn der Heiland kommt, ist gut, dann legen wir alles beiseite, vorher aber nicht. Gelobt sei der Name des Herrn. Stehen wir auf zusammen. Halleluja. Ja, gelobt sei der Name des Herrn. Herr, wir danken dir so sehr und ich möchte besonders beten, auch für Menschen, die vielleicht hier im Hause sind, aber auch für die, die das über ihren Bildschirm, über ihren Computer oder Fernseher verfolgen. Hilf du den trägen und den geistlich faulen Menschen. Ja. Rüttele sie wach, Herr Jesus. Wir haben gehört, es wird sie das Verderben überfallen, wenn du kommst. Und du wirst die Böcke von den Schafen scheiden. Und es gibt eine Auferstehung zum Leben und eine Auferstehung zum Gericht. Herr, wir beten, dass du Menschen erschütterst, auch durch diese deine biblischen Texte, dass wir in Buße zu dir kommen. Und uns, die wir glauben, verzeih uns unsere Laxheit, unsere geistliche Trägheit, unser Spielen mit der Sünde, unser Versuchen und Rumfummeln mit den Lüsten dieser Welt. Hilf uns, dass wir nüchtern sind. Und dass wir alles durch deine Gnade auf eine Karte setzen und dir entschieden nachfolgen und der Heiligung nachjagen, Liebe üben, Glaube haben, Hoffnung nie verlieren, sondern dass wir auf dich blicken, bis du wiederkommst. In Jesu Namen. Amen.